NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Ausgabe am Freitagabend. Wir informieren Sie heute über folgende Themen. Luftschläge im Kampf gegen den Terror. Die Allianz greift erneut IS-Stellungen an. Schon bald auch mit der Air Force. Londoner Unterhaus stimmt Einsatz der britischen Luftwaffe zu. Potenzielle Terrorkämpfer an der Ausreise hindern. Bundesregierung denkt über Ausweismarkierungen nach. Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Außerdem geht es um die Bundestagsdebatte über die Reform des Elterngeldes. Eine Klage der Opposition gegen die verhinderte Aussage Edward Snowdens vor dem NSA-Untersuchungsausschuss und um die Regierungskrise in Schleswig-Holstein. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Auch heute haben Kampfjets der US-Luftwaffe wieder Stellungen der Terrororganisation Islamischer Staat angegriffen. Im Fadenkreuz standen neben Panzern, Fahrzeugen und Kommandozentralen des IS erneut Ölanlagen in Syrien und im Irak. Und mittendrin die Zivilbevölkerung. Cornelia Wegehoff berichtet.
Die Kinder spielen schon draußen auf der Straße, als heute Morgen plötzlich Kampfjets über dem Himmel von Mayadin auftauchen. Ein Mann filmt sie. Allahu Akbar, da kommen die Kampfflugzeuge der Allianz. Heute ist der 26. September und hier sind Kampfjets über der Stadt Mayadin. Im Umland von Deir ez-Zor versucht der Augenzeuge präzise zu dokumentieren. Gott, steh uns bei. Kampfjets donnern nur über die Köpfe des Mannes und der Kinder hinweg. Ihr Ziel, so stellt sich später heraus, waren zwei Hauptquartiere der IS-Terrormilizen in Mayadin. Die Stadt liegt am Fluss Euphrat, nur 80 Kilometer von der syrisch-irakischen Grenze entfernt. Das Pentagon veröffentlichte noch am Vormittag die typischen schwarz-weißen Videoaufnahmen, die während des Angriffs von Aufklärungsdrohnen gemacht wurden. Lenkgeschosse schlagen dabei in Gebäude ein. Erst ist der Feuerball der Explosion zu sehen. Wenig später sieht man den Komplex in Schutt und Asche liegen. 10 Angriffe hat die amerikanische Luftwaffe heute nach eigenen Aussagen geflogen. 3 trafen Panzer im Osten Syriens, 7 Kommandoanlagen, Bunker und Fahrzeuge der IS-Terrormiliz im syrisch-irakischen Grenzgebiet und im Nordirak. Die Luftschläge über Syrien, bei denen erneut Ölraffinerien und das größte Ölfeld Ostsyriens bei El-Tanak bombardiert wurden, seien von Kampfjets Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate durchgeführt worden, hieß es. Aktivisten meldeten vor kurzem, dass der IS nun in Syrien aufgehört haben soll, Öl zu fördern, aus Angst vor weiteren Attacken. Diese Berichte blieben bisher unbestätigt. Genau das ist aber das Ziel der internationalen Allianz. Die wichtigste Geldquelle der Extremisten soll ausgetrocknet werden. Bisher verdiente der IS täglich Millionen mit den eroberten Ölfeldern und Raffinerien. Unterdessen scheinen die IS-Milizen an der syrisch-türkischen Grenze rund um den Ort Kobane wieder vorzurücken. Offenbar eroberten sie eine strategisch wichtige Erhebung, von der aus die Kurdenmiliz bisher ihre Gegner angegriffen hat. Nach Augenzeugenberichten sollen dabei auch 2 Granaten der IS auf türkischem Gebiet eingeschlagen sein. Die umzingelten Kurdenkämpfer und Kobane fordern nach wie vor internationale Unterstützung aus der Luft an. Zeitgleich mehren sich die Stimmen der gemäßigteren syrischen Opposition, die Kritik an den Angriffen der USA und ihren arabischen Verbündeten üben. Dem heutigen Freitag gaben sie im Internet das Motto, die Zivilisten brauchen keine internationalen Mörder. Die syrische Staatsarmee müsse attackiert werden. Auf oppositionsnahen Internetseiten hieß es, eine klare Mehrheit der Syrer sei dagegen, Luftangriffe auf den IS zu fliegen, aber das syrische Regime zu schonen. Durch die Luftschläge stütze die internationale Koalition nur den Diktator aus Damaskus, der schon knapp 200.000 Menschen auf dem Gewissen habe. Auf Facebook schrieben syrische Revolutionäre, der Terrorismus wohnt im Palast von Präsident Bashar al-Assad.
Cornelia Wegehoff über die aktuelle Lage im syrisch-irakischen Kriegsgebiet. Die britische Regierung will sich an den von den USA geführten Luftschlägen gegen Stellungen der IS-Terrorgruppen beteiligen. Vor wenigen Minuten beschloss das Unterhaus in London, grünes Licht für den Einsatz der Royal Air Force im Irak zu geben, und zwar mit breiter Mehrheit, da neben den Regierungsparteien auch die oppositionelle Labour Party dem Einsatz zustimmte. Informationen aus London von Jens-Peter Marquardt.
Das Unterhaus hat mit großer Mehrheit britischen Luftschlägen im Irak zugestimmt. Damit kann die Royal Air Force schon am Wochenende Angriffe gegen die IS-Stellungen fliegen. Premierminister David Cameron konnte diesmal auch die Führer der Labour-Opposition und seinen liberaldemokratischen Koalitionspartner überzeugen, dass dieser Einsatz notwendig und rechtmäßig sei. Wir haben eine klare Anforderung von der irakischen Regierung. Wir haben damit eine klare völkerrechtliche Basis. Wir haben eine bemerkenswerte internationale Koalition unter Einschluss mehrerer arabischer Staaten. Und wir müssen in unserem eigenen nationalen Interesse handeln. Der Premierminister machte klar, heute ging es nur um die Zustimmung für die Luftschläge gegen die IS im Irak und nicht in Syrien. Und er schloss den Einsatz von britischen Kampftruppen am Boden aus. Unter diesen Einschränkungen sagte auch Labour-Führer Ed Miliband ja zu diesem Einsatz, anders als vor einem Jahr, als er dem Premierminister die Zustimmung zur militärischen Intervention in Syrien verweigerte. This case is about supporting a democratic state. Diesmal geht es darum, einen demokratischen Staat zu unterstützen und nicht ein Regime zu stürzen. Wir haben diesmal auch eine rechtliche Grundlage. Der militärische Einsatz ist hier das letzte Mittel, weil man mit der IS nicht verhandeln kann. Wir haben eine breite Koalition und wir setzen keine eigenen Bodentruppen ein. There is no question of British ground troops being deployed. So die Gründe, warum der Oppositionsführer diesmal die Regierung unterstützte. Doch nicht alle wollten diesen Argumenten folgen. In den Zwischenfragen von Konservativen und Labour-Abgeordneten wurde deutlich, dass es auch Zweifel am Erfolg dieser Strategie gibt. The Prime Minister places his trust in the Iraqi army. Wir haben die irakischen Streitkräfte mit unseren Waffen ausgerüstet. Jetzt hat die IS die Waffen, weil die Irakis vor den Terroristen davongelaufen sind. Und ausgerechnet diese irakischen Soldaten sollen jetzt unseren Luftschlägen am Boden zum Erfolg verhelfen. Das ist doch nur Symbolpolitik. Schauen wir uns doch an, welchen Einsätzen wir hier schon zugestimmt haben. Irak, Afghanistan, Libyen. Nicht einer davon ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Wenn wir jetzt mit Drohnen und Kampfflugzeugen angreifen, dann wissen wir doch, dass das keine präzisen Schläge sind. Dann werden wieder Krankenhäuser und Schulen getroffen, Frauen und Kinder getötet. Und mit der Unterstützung durch die Bürger wird es sehr schnell vorbei sein. Doch diese Stimmen waren in der Minderheit. Die 6 Tornado-Jets der Royal Air Force, stationiert in Zypern, werden sich jetzt an den Luftschlägen im Irak beteiligen. Die Basis der IS-Terroristen liegt aber in Syrien und nicht im Irak. Und mehrere Abgeordnete wiesen darauf hin, dass es überhaupt keine Grenze mehr zwischen den beiden Ländern gebe. Premierminister Cameron schloss deshalb nicht aus, das Parlament zu einem späteren Zeitpunkt auch um grünes Licht für Luftschläge in Syrien zu bitten. Die Labour-Opposition verlangt für diesen Fall aber einen Auftrag des UN-Sicherheitsrats.
Aus London Jens-Peter Marquardt. Radikale Islamisten mit deutscher Staatsangehörigkeit kommen ohne größere Probleme nach Syrien und Irak. Mit ihrem Personalausweis können sie in die Türkei einreisen und von dort über die grüne Grenze ins Kriegsgebiet gelangen. Rund 450 Terrorkämpfer sollen diesen Weg bereits gewählt haben. Mit einem Vermerk im Ausweis, der eine Ausreise unmöglich macht, will die Bundesregierung dem einen Riegel vorschieben. Geprüft wird diese Lösung schon länger, doch nun, so unser Berliner Korrespondent Christoph Prössel, hat ein Entschluss des UN-Sicherheitsrates der Initiative neuen Schub verliehen.
Die Resolution fordert schärfere Grenzkontrollen und Überprüfungen, um der Terrororganisation IS entgegenzuwirken. Regierungssprecher Steffen Seibert.
Und es gibt der Prüfung, die zuständigen Häuser führen, natürlich eine gewisse neue Dringlichkeit.
Und für Wolfgang Bosbach, CDU, ist klar:
Passentziehende Maßnahmen sind schon vorgenommen worden. Das ist kein neues Recht. Das ist die konsequente Anwendung des geltenden Rechtes. Den Personalausweis entziehen kann man jedoch nicht, jedenfalls nicht nach geltendem Recht. Und deswegen wird zurzeit im Bundesinnenministerium überlegt, ob man nicht den Personalausweis unter gleichen Bedingungen entziehen können muss, wie den Pass auch.
Entziehen oder eben einen Vermerk aufbringen. Auf jeden Fall soll so gewährleistet werden, dass Kämpfer Deutschland nicht verlassen können. Grundlage sollten Tatsachen sein, die darauf deuten, dass eine Person in den Krieg ziehen will.
Das heißt, für die zuständigen Behörden müssen Tatsachen erkennbar sein, aus denen sich ergibt, dass jemand das Ausweispapier benutzen will, um auszureisen, um dort Kampfhandlungen zu unterstützen. Beispielsweise, wenn entsprechende Hinweise durch Zeugen, durch Urkunden, durch Internetauftritte.
Der Beschluss sollte richterlich überprüft werden können, sagte Wolfgang Bosbach, um Willkür zu vermeiden. In der Großen Koalition herrscht Einigkeit bei diesem Thema und auch die Grünen sind dafür. Der innenpolitische Sprecher Volker Beck sagte, die rechtliche Grundlage dafür sollte zügig geschaffen werden. Skepsis hingegen bei der Linken, Ulla Jelpke.
Nein, ich glaube, dass wir alle Gesetze haben, um auch jetzt schon gegen Dschihadisten vorzugehen. Und von daher meine ich, dass jetzt doch ein bisschen hysterisches Geschrei entsteht.
Jelpke befürchtet, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Justizminister Heiko Maas hatte gesagt, Deutschland prüfe, ob die Resolution des Sicherheitsrates weitere Gesetzesänderungen nötig mache. Wer unter dem Deckmantel des Islam Verbrechen begehe, werde die ganze Härte des Strafrechts zu spüren bekommen. Wolfgang Bosbach sprach sich dafür aus, auch das werbende Auftreten für Terrororganisationen wieder unter Strafe zu stellen.
Soweit der Bericht von Christoph Prössel. Die Pläne zur Markierung von Personalausweisen mutmaßlich radikalisierter Islamisten ist auch das Thema unseres Kommentars. Er kommt von Paul Elmar Jöris.
Die Union macht Tempo, neue Gesetze gegen den IS-Terrorismus müssen her. Schließlich hat die Bundesregierung der UN-Sicherheitsratsresolution gegen die fremden Kämpfer zugestimmt. Deutschland verfügt bereits über ein ansehnliches Gesetzesinstrumentarium zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Insofern ist die aktuelle Diskussion im Wesentlichen viel Lärm um nichts. Nach geltendem Recht kann beispielsweise der Pass entzogen werden. Doch das hilft nicht viel, denn für die Einreise in die Türkei reicht der Personalausweis und von dort geht es dann über die grüne Grenze nach Syrien. Nach geltendem Recht lässt sich auch die Geltung des Personalausweises auf die Bundesrepublik beschränken. Allerdings erfahren die Grenzkontrolleure anderer Staaten davon nichts. Deshalb jetzt die Idee, die Personalausweise deutlich zu markieren, wenn die Passbehörden eine solche Einschränkung verhängen. Doch große Erwartungen sollte man an eine solche Verschärfung nicht knüpfen. Die Mehrzahl derjenigen, die von Deutschland aus in das Kriegsgebiet ausreisen, sind vorher den Sicherheitsbehörden überhaupt nicht aufgefallen. Also eine Markierung des Personalausweises kann allenfalls ein kleiner Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus sein. Bislang waren die deutschen Sicherheitsbehörden erfolgreich und haben bis auf den Mordanschlag am Frankfurter Flughafen die meisten Anschläge verhindert. In anderen Fällen hatten sie nur einfach Glück, wie im Fall des gescheiterten Anschlags am Bonner Hauptbahnhof oder bei den Kofferbomben in Nordrhein-Westfalen. Die Sprengsätze explodierten nicht. Erfolgreich waren die Sicherheitsbehörden, wenn sie eng zusammengearbeitet haben. Sie müssen ihre Informationen austauschen. Und das Bundeskriminalamt braucht die Befugnis, in begründeten Einzelfällen Computer online zu durchsuchen oder Wohnungen zu überwachen. Das darf nicht wieder in Frage gestellt werden. Diese Maßnahmen sind einschneidend, aber notwendig. Längst überfällig ist ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Nur so lassen sich die losen Netzwerke von Dschihadisten wirklich aufklären. Doch so laut jetzt nach neuen Passgesetzen gerufen wird, so still ist es um dieses Instrumentarium geworden. Doch eine erfolgreiche Strategie darf sich nicht auf repressive Maßnahmen beschränken. Die jungen Männer und Frauen radikalisieren sich hier in unserer Gesellschaft. Man muss den Rattenfängern rechtzeitig das Wasser abgraben. Mit einem Federstrich, mit einer schnellen Verschärfung von Gesetzen ist es nicht getan. Doch ohne Prävention gibt es auch keinen Erfolg.
Paul Elmar Jöris kommentierte. Es ist 18.44 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das Freihandelsabkommen, auf das sich Kanada und die Europäische Union geeinigt haben, umfasst 1600 Seiten. Auf einem gemeinsamen Gipfel in der kanadischen Hauptstadt Ottawa wird heute Abend der Wortlaut des angestrebten Vertrages veröffentlicht. Kai Clement über ein Abkommen, das alles andere als unumstritten ist.
Drei europäische, drei kanadische Flaggen wehen bei strahlendem Sonnenschein auf Kanadas Parlamentshügel in der Hauptstadt Ottawa.
Premier Stephen Harper begrüßt die europäischen Vertreter am roten Teppich mit militärischen Ehren. Und dann beginnt der kanadisch-europäische Gipfel mit Kommissionspräsident Barroso und Ratspräsident Van Rompuy. Es soll auch um die Krise in Syrien und im Irak gehen, vor allem aber um das gemeinsame Freihandelsabkommen, kurz CETA. Das verspricht Handelserleichterungen zwischen Kanada und der EU und damit auch mehr Arbeitsplätze. Die fünfjährigen Verhandlungen, die drei Politiker, sie wollen sie für beendet erklären. Zweifel daran sind berechtigt. Für den kanadischen Sender CBC wird hier ein Abschluss gefeiert, der noch gar nicht besiegelt ist. Gerade erst hat die EU-Kommission den Text des Abkommens veröffentlicht, stolze 1600 Seiten. Schon zuvor hatte die Tagesschau das Dokument auf ihrer Internetseite publiziert und das sorgte für Zündstoff. Besonders umstritten sind die sogenannten Schutzklauseln für Investoren. Die ermöglichen den Gang vor eine internationale Schiedsstelle, aber eben nicht reguläre Gerichte, sollte sich eine Firma durch Vorgaben eines anderen Landes benachteiligt sehen. Eine Paralleljustiz sehen viele darin und die Gefahr, dass die Länder sich in Sachen Verbraucherschutz und Umwelt künftig zurückhalten, um nicht vor solche Schiedsstellen gezerrt zu werden. Die könnten teure Entschädigungen verhängen. Fertig verhandelt? Auch Deutschland sieht das anders. Investitionsschutzklauseln nicht zustimmungsfähig, sagt Wirtschaftsminister Gabriel und lässt heute mitteilen, man könnte nicht von ausverhandelt reden, wenn unklar sei, wer unterzeichnet. Gabriel hatte zuletzt ein Gutachten vorgelegt, wonach dem Vertrag nicht nur das europäische, sondern auch alle nationalen Parlamente zustimmen müssen. Die EU-Kommission sieht das anders. Das umstrittene CETA-Abkommen hat auch so viel Aufmerksamkeit, weil es als Blaupause für das Freihandelsabkommen mit den USA gilt.
Kai Clement berichtete. Seit das Elterngeld vor 7 Jahren eingeführt wurde, haben rund 95% aller Mütter und immerhin noch rund ein Viertel aller Väter den staatlichen Ausgleich für den Einkommensverlust bei der babybedingten Jobpause in Anspruch genommen. Doch für Teilzeitbeschäftigte ist das Elterngeld in seiner jetzigen Form noch zu wenig attraktiv. Deshalb hat die Bundesregierung eine Reform ihres Leistungsgesetzes auf den Weg gebracht, über die heute im Bundestag debattiert wurde. Peter Mücke hat sich die Argumente angehört.
Das Elterngeld Plus soll es ab kommendem Jahr Eltern erleichtern, Teilzeit wieder in den Beruf einzusteigen. Bisher wird das Gehalt dann mit dem Elterngeld verrechnet, was dazu führte, dass viele, vor allem junge Mütter, lieber ganz zu Hause geblieben sind, was den Wiedereinstieg in den Beruf umso schwerer machte.
Wir schlagen heute ein neues Kapitel in der Familienpolitik auf, in der modernen Familienpolitik, die darauf setzt, Beruf und Familie zu vereinbaren, Schluss damit zu machen, dass es ein gegenseitiges Aufrechnen gibt zwischen Zeit für Familie und Zeit für den Job, sondern zu ermöglichen, dass beides möglich ist.
Familienministerin Schwesig will, dass das Elterngeld künftig gestreckt werden kann, wenn Mutter oder Vater 25 bis 30 Wochenstunden Teilzeit arbeiten. Dann gibt es bis zu 28 Monate Elterngeld. Allerdings kostenneutral. Statt maximal 1.800 gibt es künftig dann mit 900 Euro nur halb so viel.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist keine Lüge, sondern sie ist ein Anspruch, den die Familien haben. Und Politik muss alles dafür tun, dass dieser Anspruch auch realisiert werden kann. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Es ist eine Frage, die Mütter und Väter betrifft.
Dabei helfen soll auch eine Änderung bei der Elternzeit.
Eltern können bis zu 24 Monate Elternzeit zukünftig zwischen dem 3. und 8. Geburtstag des Kindes nehmen.
Grundsätzlich richtig und wichtig findet das auch die Opposition. Doch das alles geht Dina Golze von den Linken nicht weit genug. Denn die Elternzeit ist weiterhin eine unbezahlte Auszeit.
Es ist ja richtig zu sagen, wir wollen nicht nur an die Zeit nach der Geburt denken, sondern auch an Übergänge, zum Beispiel die Schuleingangsphase. Diesen Übergang wirklich gemeinschaftlich, partnerschaftlich zu gestalten, können sich aber weiterhin nur Paare mit einem sehr guten Einkommen leisten, denn das Elterngeld wurde eben nicht flexibilisiert.
Ein weiteres Manko aus Sicht der Opposition, das Elterngeld wird weiterhin auf Hartz IV angerechnet.
Das heißt, für Eltern im ALG-II-Bezug fällt es faktisch weg und gerade arme Eltern, die auf die finanzielle Unterstützung besonders angewiesen sind, diesen Eltern wird der viel beschworene Schonraum ja gerade nicht gewährt,
sagt Katja Dörner von den Grünen. Auch Alleinerziehende dürften kaum vom Elterngeld Plus profitieren, sagt sie. Die Hürde, mindestens 25 Wochenstunden zu arbeiten, sei einfach zu hoch.
Peter Mücke fasste die Bundestagsdebatte zusammen. Er wäre der unbestrittene Kronzeuge im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages, wenn es denn zu einer Anhörung käme. Doch über die Umstände einer möglichen Vernehmung Edward Snowdens streiten Koalition und Opposition seit Monaten. Linke und Grüne wollen deshalb jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Mit welcher Begründung, weiß Marcel Güsken.
Nicht in Moskau, nicht per Video, überhaupt nicht im Ausland. Grüne und Linke im Untersuchungsausschuss wollen Edward Snowden in Deutschland befragen.
Die Öffentlichkeit und der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat ein Recht darauf, Edward Snowden in öffentlicher Sitzung in Berlin zu hören.
Erläutert die Obfrau der Linken, Martina Renner. Und dieses Recht will die Opposition jetzt mit einer Organklage in Karlsruhe durchsetzen. Im Kern geht es ihr darum,
zu klären, ob wir als Parlamentarier und Parlamentarierinnen unsere Kontrollfunktion ausüben können oder ob Geheimdienste und Bundesregierung die Aufklärung kontrollieren.
Dabei richtet sich die Klage zum einen gegen den Untersuchungsausschuss selbst. Denn mit der Mehrheit von Union und SPD verhindert der Ausschuss nach Ansicht der Oppositionsvertreter eine Befragung des Schlüsselzeugen, argumentiert der Grünen-Obmann Konstantin von Notz.
Ich empfinde es als grotesk, wie da versucht wird, diese relativ triviale Frage, dass die Zeugen, die wir hören wollen, hier nach Berlin kommen, wie man die versucht zu hintertreiben.
Unter anderem mit dem Beschluss der Ausschussmehrheit, Snowden in Moskau zu befragen. Denn das hat der ehemalige NSA-Mitarbeiter mehrfach abgelehnt. Prozessbevollmächtigte der Opposition ist die Frankfurter Juraprofessorin Astrid Wall-Rabenstein. Sie wirft der Ausschussmehrheit vor, dass sie
mit erfolglosen Anträgen, Vorschlägen, Snowden in Moskau zu vernehmen, obwohl er gesagt hat, das mache ich nicht, die Sache hinauszögert. Also Beweiserhebung verschleppt, wenn Sie so wollen.
Die Klage richtet sich aber auch gegen die Bundesregierung, weil die sich weigert, Snowden in Deutschland Aufenthalt zu gewähren und Schutz gegen eine Auslieferung. Eine Aussage Snowdens in Berlin würde die deutsch-amerikanischen Beziehungen empfindlich stören. So hat die Bundesregierung bisher diese Position begründet. Hinter der Staatsräson der transatlantischen Beziehungen müsse Snowden zurückstehen. Weil Rabenstein wirft der Bundesregierung vor, mit dieser Entscheidung die Rechte des Parlaments zu missachten.
Sie sieht sich nicht als verpflichtet an, dem Untersuchungsausschuss hier zu helfen. Und die Weigerung, das Unterlassen, ist der Anknüpfungspunkt, auf den wir die Klage stützen gegen die Bundesregierung.
Die Linke, Martina Renner, will mit der Klage Grundsätzliches klären lassen.
Wir kontrollieren die Bundesregierung und die Geheimdienste, nicht umgekehrt.
Und der Grüne Christian Ströbele hält die Aussage Snowdens bei der Aufklärung der NSA-Affäre für kaum ersetzbar.
Ich hoffe jetzt, dass das Bundesverfassungsgericht uns hilft, die wichtigste Möglichkeit zu nutzen, aufzuklären, was ist der deutschen Bevölkerung angetan worden, wogegen muss sie sich wehren.
Mit Kritik reagierte die SPD auf die Klage. Der SPD-Obmann im Ausschuss Christian Fliesek warf Grünen und Linken vor, den Fall Snowden zu skandalisieren.
Ich kann nur an die Opposition appellieren, zur Sacharbeit zurückzukehren.
Die Minderheitenrechte im Ausschuss seien nicht verletzt worden.
Aus Berlin Marcel Güsken. Die Küstenkoalition aus SPD, Grünen und der Dänenpartei SSW in Schleswig-Holstein ist in schweres Wetter geraten. Nach Bildungsministerin Vara Wende vor 2 Wochen ist nun auch SPD-Innenminister Andreas Breitner zurückgetreten, und zwar vollkommen überraschend. In Kiel wird zur Stunde der Nachfolger Breitners der Öffentlichkeit vorgestellt. Frage an meinen Kollegen Stefan Böhnke: Wie handfest ist die Regierungskrise im nördlichsten Bundesland?
Also der Rücktritt von Innenminister Breitner traf Regierungschef Albig auf jeden Fall zur Unzeit, nur 2 Wochen nach dem Rücktritt der Bildungsministerin. Albig war vorgeworfen worden, viel zu lange an der umstrittenen Ministerin festgehalten zu haben, gegen die ja die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ja, und nun Innenminister Breitner, er galt als Schwergewicht der Regierung. Er hatte den Ministerpräsidenten nicht in seine Pläne eingeweiht, in die Wirtschaft wechseln zu wollen, sondern hat ihn vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ist ein harter Schlag in einer ohnehin schwierigen Zeit für diese Koalition.
Ex-Innenminister Breitner wechselt also in die Wirtschaft. Er nimmt einen Direktorenposten beim Verband Norddeutscher Wohnungsbauunternehmen an. Bisher war er auch als Minister für Wohnungsbau zuständig. Wie wird das bewertet?
Das ist in Kiel auf heftige Kritik gestoßen. Am heftigsten trifft Breitner sicherlich die Kritik von Parteifreund Ralf Stegner. Der SPD-Landeschef schäumte gestern regelrecht vor Wut. Die SPD habe immer Karenzregeln für einen Wechsel von Spitzenpolitikern in die Wirtschaft eingefordert. Das betonte Ralf Stegner nochmal, aber auch die Opposition fand harte Worte, so hieß es von den Piraten. Ein Regierungsmitglied, das aus seinem politischen Verantwortungsbereich heraus in ein gut dotiertes Jobangebot wechselt, erweckt immer den Anschein, in seiner aktiven politischen Zeit lobbyistische Vorarbeit geleistet zu haben.
Und wer wird Nachfolger von Breitner?
Es gibt eine schnelle interne Lösung. Der bisherige Chef der Staatskanzlei, Stefan Stuth, wird neuer Innenminister. Und dafür wechselt der grüne Staatssekretär Thomas Losse Müller an die Spitze der Regierungszentrale. Das ist allerdings bemerkenswert. Sicherlich ist das nämlich auch ein Zugeständnis an die Grünen, dass sie nach all den Turbulenzen der vergangenen Wochen an dieser Koalition festhalten.
Wie beschädigt ist also Ministerpräsident Thorsten Albig?
Der ist schwer angeschlagen. Er ist erst vor wenigen Tagen vom Koalitionspartner, aber auch von der eigenen Partei in die Schranken gewiesen worden, weil er unabgestimmt bei der Ernennung der neuen Bildungsministerin die Zuständigkeiten der Ministerien verändert hatte. Nun der zweite Rücktritt in 2 Wochen. In Kiel wagt derzeit niemand eine Prognose, ob Albig tatsächlich noch einmal Tritt fassen kann. Im Landeshaus blickt man auch mit Sorge auf die noch laufenden Ermittlungen gegen die ehemalige Bildungsministerin Wende und fürchtet weitere unangenehme Überraschungen. Morgen findet ein SPD-Landesparteitag in Lübeck statt. Da muss der Regierungschef sicherlich einige Überzeugungsarbeit leisten. Die Opposition wittert Morgenluft, spricht vom letzten Aufgebot des Ministerpräsidenten, verlangt eine Regierungserklärung und erwartet, dass die Krise noch lange nicht vorbei ist.
Informationen unseres Landeskorrespondenten Stefan Böhnke. Die Rolle der Hausärzte soll gestärkt werden in Deutschlands Gesundheitswesen. Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung mehr junge Mediziner motivieren, Hausarzt zu werden und sich auch auf dem Land niederzulassen. Zudem soll das Modell der hausarztzentrierten Versorgung bundesweit ausgedehnt werden. Henning Hubert berichtet vom Abschluss der Internationalen Hausärztekonferenz in Bonn.
Befürworter der hausarztzentrierten Versorgung rechnen mit 20% weniger Facharztterminen und versprechen, dass überlange Wartezeiten für einen Termin der Vergangenheit angehören. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands Ulrich Weigelt verspricht, kein Rheumapatient wird dann länger als 14 Tage auf die Behandlung bei einem Spezialisten warten müssen, auch dank der elektronischen Vernetzung mit der Hausarztpraxis.
Dann sind wir damit noch schneller. Wir müssen nämlich nicht ausdrucken, einscannen, spielen. Und wir können dann in der Langzeitbetreuung tatsächlich auf kurzem Dienstwege mit dem Rheumatologen konferieren. Der Patient muss nicht unbedingt immer dorthin gehen. Das führt wieder dazu, dass der Rheumatologe mehr Zeit hat für die Patienten, die überwiesen werden. Und dann kann er auch die Wartezeiten einhalten. Also insgesamt greift das alles ineinander.
Laut Hausärzteverband profitieren die teilnehmenden Mediziner von einer höheren Vergütung sowie von einer Stärkung ihrer Rolle im Gesundheitssystem. Auf der Bonner Tagung im ehemaligen Plenarsaal des Bundestages ging es denn auch um die Konkurrenz zu den Krankenhäusern und den Spezialfächern, in denen höher abgerechnet werden kann. Medizinstudenten sollten sich einen Ruck geben und ihren Facharzt in Allgemeinmedizin machen, statt in einem anderen der inzwischen 82 Spezialgebiete, fordert der Bundesvorsitzende der Hausärzte.
Wir haben insgesamt zu wenig Abschlüsse in Allgemeinmedizin, nur 10% in Allgemeinmedizin. Wenn man sich aber die Daten genau anguckt, stellt man fest, dass die Hitliste der Wunschfächer an erster Stelle die innere Medizin hat, an zweiter Stelle die Pädiatrie und an dritter Stelle bereits die Allgemeinmedizin. Das heißt also, unattraktiv ist das gar nicht.
Für Patienten ist der Hausarzt enorm wichtig. In Bonn wurde heute das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage mitgeteilt. Demnach haben 91% der Deutschen einen festen Hausarzt, an den sie sich bei Krankheit oder sonstigen gesundheitlichen Problemen wenden können. Und noch mehr, nämlich 94% der Deutschen, wünscht sich statt Facharzttourismus den Hausarzt als Koordinator im Zentrum der Versorgung.
Er gehört zu den umstrittensten und zu den einflussreichsten Sportfunktionären weltweit. FIFA-Präsident Josef Blatter, genannt Sepp. Der Schweizer hat heute angekündigt, er trete im kommenden Jahr erneut als Kandidat für den Chefposten des Weltfußballverbandes an. Aus Zürich Hans-Jürgen Maurus.
Er will wieder, zum 5. Mal. FIFA-Präsident Sepp Blatter hat am Ende der Tagung des FIFA-Exekutivkomitees seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit bekannt gegeben. Um 12.30 Uhr sei es gewesen, so Blatter. Der FIFA-Präsident hält seine Entscheidung offensichtlich für historisch. Seine Mission sei noch nicht erfüllt, begründete Blatter seinen Entschluss. Die Reformen müssten zudem weitergehen und er fühle sich fit. Er kandidiere aber nicht, stellte der FIFA-Boss klar, sondern akzeptiere die Forderung mehrerer Verbände der FIFA, in einer 5. Amtszeit zu dienen. Er sei von 5 der 6 Kontinentalverbände bereits vor dem Kongress in Sao Paulo gebeten worden zu bleiben, verriet Blatter auf einer Pressekonferenz. Die Wahl finde am 29. Mai nächsten Jahres statt. Der Diener wollte sich allerdings nicht zu der Forderung des FIFA-Chefermittlers Michael Garcia äußern. Den Untersuchungsbericht über die WM-Vergaben 2018 und 2022 zu veröffentlichen. Man habe nur die Pressemitteilung Garcias erhalten, so Blatter, und keinen Direktkontakt gehabt. Im Übrigen sei dies eine juristische Frage, die das Ethikkomitee beantworten müsse.
Aus Zürich Hans-Jürgen Maurus. Und damit endet das Echo des Tages aus Hamburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Weidemann. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
NDR Info.
wissen, was die Welt bewegt.